Jeden Tag wacht Elisabeth mit derselben Hoffnung auf. Es ist der Tag, an dem sie ihre Tochter wieder in die Arme schließen wird. Heute ist der Tag, an dem das Grauen, das mittlerweile ihr Leben ist, ein Ende findet. Sie hat immer ihr Handy dabei. Sie wird zu jeder Uhrzeit erreichbar sein, um endlich den Anruf zu erhalten, von dem sie hofft, dass er sie endlich aus ihrem Albtraum befreien wird. 16 Monate muss sie täglich auf diese eine Nachricht warten, die sie am 11. April 2010 erreicht. Doch es ist eine Nachricht, die all die Hoffnung zunichte macht. Ein Neuanfang. Es ist ein großer Traum, der Laura Gartha nach New York City verschlägt. Sie will Tänzerin werden. Dafür hat sie ihre texanische Heimat und ihre Familie hinter sich gelassen, um in der Großstadt Fuß zu fassen. Es ist keine einfache Entscheidung. Sie hat erst vor kurzem ihren Vater verloren. Nun lässt sie ihre Mutter und ihre beiden Brüder, zu denen sie eine sehr enge Beziehung hat, allein zurück. Doch diese unterstützen sie in ihrem Entschluss. Lauras Eltern sind aus Mexiko in die USA emigriert, als sie 13 Jahre war. Sie wollten ihr und ihren Brüdern ein besseres Leben ermöglichen, mit allen Chancen, die sie sich wünschen. Leicht ist aber auch ihr der Abschied nicht gefallen. Doch dem Wunsch, als Tänzerin oder Choreografin erfolgreich zu werden, hat die 25-Jährige schon lange und sie ist sich sicher, dass sich nur in New York ihr Traum endlich erfüllen wird. Doch bis dahin muss Laura einem weniger glamourösen Job nachgehen, um das teure Leben in der Metropole zu finanzieren. Sie arbeitet als Verkäuferin in einem Schuhgeschäft und um Geld zu sparen, teilt sie sich eine Wohnung mit ihrer besten Freundin Karen in Brooklyn. In ihrer Freizeit trainiert Laura viel, genießt die Freiheiten, die ihr die Metropole nun bietet und knüpft gern Anschluss in ihrer neuen Heimat. Um neue Leute kennenzulernen, geht Laura oft feiern. So auch am 3. Dezember 2008. Sie ist mit ihrem Freundeskreis im Club Marquis, einem Techno-Club, der ganz in der Nähe vom Empire State Building liegt. Es ist voll an diesem Abend. Draußen auf der Straße tummeln sich Menschenmengen. Der Club gilt als angesagte Location, in dem auch gerne Stars die Nächte verbringen. Der Alkohol fließt und die Musik dröhnt aus der Anlage. Laura ist schon oft im Marquis gewesen. Sie fühlt sich hier wohl, die Menschen sind nett und der Club lässt nur ausgewählte Personen rein, was vielen Frauen beim Feiern ein Gefühl der Sicherheit gibt. Doch der Schein trügt. Ohne eine Spur. Am nächsten Morgen ist Lauras Freundin Karen allein in ihrer gemeinsamen Wohnung. Die 25-Jährige ist nach dem Fall nicht nach Hause gekommen. Zunächst macht sie sich wenig Gedanken darüber. Vielleicht ist Laura bei einer Freundin untergekommen. Oder sie hat jemanden kennengelernt beim Feiern. Doch je mehr Zeit vergeht, desto größer wird ihre Sorge. Sie versucht, Laura zu erreichen. Ohne Erfolg. Auch ihre Freundinnen von der Arbeit, mit denen sie feiern war, wissen nicht, wo die 25-Jährige ist, nachdem sie Laura im Club verloren haben. Es ist völlig ungewöhnlich, dass sie nicht erreichbar ist. Sie postet sonst ständig auf Facebook und jeden Tag meldet sie sich bei ihrer Mutter. Aber auch ihr Handy bleibt stumm. Als sie am nächsten Tag nicht bei der Arbeit erscheint und eine Verabredung versäumt, ist Karen sich sicher, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Zusammen mit ihrer Arbeitskollegin, mit der Laura im Marquis 2 Tage zuvor feiern war und das letzte Mal gesehen wurde, muss Karen den schweren Schritt zur Polizei wagen und sie als vermisst melden. Auch ihre Mutter und ihre Brüder sind mittlerweile nach New York gereist. Sie halten die Ungewissheit in Texas nicht mehr aus. Sie wollen vor Ort sein und nach Laura, ihrer geliebten Tochter und Schwester, suchen. Während Lauras Angehörigen eine riesige Suchaktion auf die Beine stellen und das Verschwinden der 25-Jährigen in der gesamten Stadt bekannt machen, beginnt die Polizei mit ihren Ermittlungen, die sie zum Club Marquis führen, dem letzten bekannten Ort, an dem Laura war. Auf den Überwachungskameras sehen sie Laura im Marquis tanzen. Und sie ist nicht allein. Ein Mann hat die 25-Jährige angesprochen, mit dem sie eine Weile tanzt und der sie in seine Lounge einlädt. Gegen 4 Uhr sieht das Ermittlungsteam, dass Laura und der Mann sowie ein Freund von ihm den Club verlassen und dass die 25-Jährige mit zu ihnen ins Auto steigt. Sie scheinen die Letzten zu sein, die Laura gesehen zu haben. Ein Mann mit 2 Gesichtern. Zufällig kennt sogar einer der Marquis-Mitarbeiter den Mann, der mit Laura getanzt hat. Er heißt Michael, ist Stammgast und er hat dessen Nummer. Als die Polizei ihn anruft und ihn zum Verschwinden von Laura befragen will, hat Michael nicht viel zu sagen. Er kann sich nur daran erinnern, dass ihr Name mit L anfing. Sie ihm erzählt hat, dass sie aus Mexiko kommt. Und die beiden haben sich für das nächste Wochenende im Club verabredet. Dann haben sich ihre Wege getrennt. Doch die Polizei hat auch Michaels Freund identifizieren können, der mit Laura und ihm den Club verlassen hat. Und dieser gibt eine andere Version der Geschehnisse ab. Er war an dem Abend betrunken und sollte von Michael nach Hause gefahren werden. Als Michael ihn abgesetzt hat, ist Laura im Wagen geblieben. Die beiden seien definitiv zusammen nach Hause gefahren. Die Polizei ist überzeugt, einer der beiden lügt. Nur wer? Als das Ermittlungsteam sich Informationen über Michael einholt, erhärtet sich für sie schnell ein Verdacht. Er hat etwas mit dem Verschwinden von Laura Gartha zu tun. Nach außen hin gibt sich Michael Mealy als erfolgreicher Womanizer, der den Luxus, den ihm die Metropole bietet, in vollen Zügen genießt. Doch schnell müssen sie feststellen, dass Michael auch eine andere, düstere Seite hat. Er ist mehrfach vorbestraft, darunter wegen sexuellem Missbrauch, Belästigung und Vergewaltigung mehrerer Frauen. Da sich der Verdacht nun immer mehr erhärtet, dass Michael Mealy etwas verschweigt, will die Polizei ihn persönlich befragen. Da er als Sexualstraftäter vorbestraft ist, muss er in der Datenbank für Sexualstraftäter registriert sein. Doch an der dort angegebenen Adresse wohnt Michael schon lange nicht mehr. Nur seine verdutzten Eltern öffnen der NYPD die Tür, die ihnen allerdings Michaels aktuelle Adresse geben. Auch wenn es keine Beweise gibt, deuten alle Indizien darauf hin, dass Michael für das Verschwinden der 25-Jährigen verantwortlich ist. Ein Sexualstraftäter und der Mann, in dessen Gegenwart zuletzt eine nun verschwundene Frau war. Auch wenn die Polizei nicht beweisen kann, dass Michael mit dem Fall Laura etwas zu tun hat, können sie trotzdem seine Wohnung durchsuchen. Er hat mehrfach gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, weshalb er verhaftet wird und eine Durchsuchung gerechtfertigt werden kann. Laut Bewährungsauflagen darf er nicht Alkohol trinken, ist nicht zu Termin mit seinem Bewährungshelfer erschienen und hat seine neue Adresse nicht gemeldet. In seinem Verhör zeigt sich Michael Mealy plötzlich nicht mehr so kooperativ, wie er im ersten Telefonat mit der Polizei war. Er blockt ab und weigert sich, Aussagen zum Verbleib von Laura zu geben. Doch gleichzeitig fällt der Polizei etwas auf. Er hat Bissspuren am Finger und zahlreiche Kratzer am Rücken. Fast so, als hätte sich jemand gegen Michael gewehrt. Aber auch für die Verletzung hat er eine Erklärung. Die vermeintliche Bisswunde am Finger sei in Wirklichkeit eine Schnittwunde eines Messers, die er sich im Restaurant, in dem er arbeitet, zugezogen hat. Und die Kratzer am Rücken würden von seiner Katze stammen. Lauras Familie, Freiwillige und Einsatzkräfte suchen derweil das gesamte Gebiet, Kläranlagen und Mülldeponien rund um Michaels Haus ab. Doch sie finden nichts. Währenddessen wird auch sein Auto inspiziert und seine Wohnung von der Polizei durchsucht. Aber nichts deutet darauf hin, dass sich dort ein Verbrechen ereignet hat. Bis auf ein Stück eines Teppichs, das rausgeschnitten ist. Es gibt keine handfesten Beweise, dass Michael Mealy wirklich etwas mit Lauras Verschwinden zu tun hat. Er ist wieder ein freier Mann, auch wenn die Polizei und Lauras Angehörige und Freundinnen fürchten, genau zu wissen, was passiert ist. Laura ist ermordet worden. Getötet von Michael, der nun mit einem Mord davonkommt. Nur einer ist fest davon überzeugt, dass Laura noch lebt. Ihre Mutter Elisabeth, die jeden Tag hofft, dass ihre Tochter lebend gefunden wird. 16 Monate muss sie mit dieser Ungewissheit leben. 16 Monate, in denen sie bangen und hoffen, in denen sie verzweifeln, in denen sie immer wieder Suchaktionen organisieren, um Laura zu finden, um dann doch wieder mit einem kleinen Funken Hoffnung ins Bett zu gehen, dass sie vielleicht doch noch lebt. Am 11. April 2010 stirbt diese Hoffnung. In einem Waldgebiet, circa eine Stunde Autofahrt von Michael Mealys Haus entfernt, wird ein vollständig skelettierter Körper gefunden. Nur die Uhr identifiziert sofort den Leichnam, was später auch die DNA bestätigt. Es ist Laura Gasser. Als ihre Mutter die Nachricht erhält, bricht eine Welt für sie zusammen. Alles, wofür sie die letzten Monate gelebt hat, hat sie verloren. Der Gedanke, eines Tages ihre Tochter wiederzusehen. Es ist der erste Tag seit 16 Monaten, an dem Elizabeth ihr Handy ausmacht. Ein unberechenbarer Mann. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass es nur einen Mann geben kann, der für die Tat verantwortlich ist. Der Mann, den sie schon lange verdächtigt haben. Mikey Mealy wird wegen Mordes und Behinderung der Justiz festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass er Laura nach dem Clubbesuch mit zu sich genommen hat, wo sie ermordet und anschließend ihren Körper in das Waldgebiet gefahren hat. Damit sein Auto nicht verschmutzt wird, hat er mutmaßlich seinen Teppich rausgeschnitten, um ihn unter Lauras Körper zu legen. Die Ermittlungen im Zuge der Prozessvorbereitung konzentrieren sich nicht nur auf ihn als möglichen Täter, sondern auch, warum Michael zum Mörder geworden sein könnte. Und es tun sich für die Behörden Abgründe auf. Bereits als Kind wird Michael Mealy sexuell auffällig. Er ist süchtig nach dem Playboy-TV-Sender. Je älter er wird, desto stärker wird seine sexuelle Obsession. Er macht heimlich Fotos von Frauen, die in seinem Auto gefunden werden. Viele von ihnen haben lange dunkle Locken, so wie Laura. Er wird erwischt, wie er sich in seinem Auto sexuell befriedigt, während er Frauen beobachtet. Neben seiner Vorstrafen der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung wird er mehrfach wegen Masturbieren in der Öffentlichkeit festgenommen. Das letzte Mal nur einen Monat vor dem Mord an Laura. Auch aus seinem Frauenhass macht Michael Mealy kein Geheimnis. Er führt einen Blog, in dem er über Gewalt an Frauen fantasiert. Und eine Bekannte von ihm hat bereits einmal eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, weil er in ihr Auto eingebrochen ist und einen BH mit der Drohung »Ich werde dich vergewaltigen« hinterlassen hat. Vor dem Mord an Laura hat er 3 Treffen mit seinem Bewährungshelfer ausgeschlagen. Nur wenige Stunden, bevor sich Laura und Michael das erste Mal im Club über den Weg gelaufen sind, hat sein Bewährungshelfer ihm mitgeteilt, dass sein Verhalten gemeldet wird. Hat ihn diese Nachricht durchdrehen und zu einem Mörder werden lassen? Oder ist er seinem Drang, der schon lange in ihm gereift ist, nachgegangen, eine Frau zu töten, weil er wegen des Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen sowieso ins Gefängnis gekommen wäre? Michael Mealy geht mit der Staatsanwaltschaft einen Deal ein. Er bekennt sich des Totschlags schuldig. Dafür erwartet ihn eine Haftstrafe von nur 23 Jahren. Angeblich hätte er an diesem Abend nicht vorgehabt, eine Frau zu vergewaltigen oder gar zu töten. Laut eigener Aussage habe er Laura mit zu sich nach Hause genommen, wo sie die Fotos, die er heimlich aufgenommen hat, gefunden hat. Laura hätte ihn daraufhin angeschrien, sie zurück nach New York zu fahren. Angeblich wurde sie immer lauter, bis Michael ihr den Mund zugehalten hat. Dazu äußert Michael sich: Kurz darauf hörte sie auf zu schreien. Sie hörte auf, sich zu bewegen und mir wurde klar, dass etwas Schlimmes passiert ist. Statt den Rettungsdienst zu rufen, sei er in Panik geraten, habe Lauras Körper in einen Wäschekorb gelegt und hat sie eine Stunde von seinem Zuhause entfernt in einem Waldgebiet abgelegt. Am Ende seiner Ausführung entschuldigt er sich bei Lauras Familie. Eine Entschuldigung, die diese nicht annehmen kann. Ihr Leben ist immer noch von Schmerz bestimmt, seitdem sie Laura auf grausame Weise verloren haben. Ihr Bruder sagt gegenüber der Presse nach dem Urteil: Das Einzige, was mir ein besseres Gefühl gibt, ist, dass in den nächsten 23 Jahren ein böser Mensch weniger auf den Straßen unterwegs ist. Ich wünschte, solche Menschen wie er würden markiert werden, wie Vieh, damit jeder auf der Straße sehen kann, was für ein schrecklicher Mensch vor ihnen steht.